Wusstet ihr eigentlich, dass Minderheitsregierungen in einigen Ländern tatsächlich total normal sind?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands. Mein Name ist Caroline Kretzer.
Mein Name ist Lena Hayes.
Und ich bin Stefan Marschall.
Unser heutiges Thema sind Minderheitsregierungen. Seit dem Bruch der Ampelkoalition regiert in Deutschland eine rot-grüne Minderheitsregierung. Doch mit der Wahl einer neuen Bundesregierung ist die Ende bereits vorgezeichnet. Sie gilt als eine Notlösung. Aber sind Minderheitsregierungen wirklich nur eine Notlösung oder könnten sie ein zukunftsfähiges Modell für die deutsche Demokratie sein? Um die Debatte besser einordnen zu können, lohnt sich zunächst ein Blick auf die Definition. Man spricht von einer Minderheitsregierung, wenn die Fraktionen, die die Regierung tragen, im Parlament selbst keine eigene Mehrheit haben. Soweit so einfach. Aber was bedeutet das denn jetzt? Die Regierung braucht doch eine Mehrheit im Parlament, um überhaupt Regierung zu werden. Die Wahl des Bundeskanzlers bzw. der Bundeskanzlerin braucht ja sogar die Kanzlermehrheit, also mehr als 50% der Mitglieder des Bundestags. Wie würde denn dann eine Minderheitsregierung zustande kommen?
Ich glaube, dafür ist es vielleicht wichtig, wenn wir erstmal Regierung und eben Kanzler bzw. Kanzlerin so ein bisschen entwirren. Also der Kanzler bzw. die Kanzlerin ist ja Regierungschef, Regierungschefin und wird eben von den Abgeordneten mit absoluter Mehrheit gewählt und kann auch wieder abgewählt werden mit dem konstruktiven Misstrauensvotum. Das macht ja Deutschland zur parlamentarischen Demokratie. Der Kanzler oder die Kanzlerin muss tatsächlich gar nicht selbst Mitglied des Parlaments sein. Das war so ein Fact, den ich irgendwann gelernt habe und ganz krass fand. Bis jetzt war das aber eben immer der Fall. Die Regierung im Gegensatz dazu, die Exekutive, nennt man auch das Kabinett. Und die Regierung besteht aus den MinisterInnen, zusammen eben mit Kanzler bzw. Kanzlerin. Und Kanzler oder Kanzlerin schlägt eben auch diese MinisterInnen vor. Da spricht man auch von der Organisationsgewalt des Kanzlers. Und auch die müssen nicht selbst Abgeordnete sein, sind es aber meist. Das heißt, Regierung und Kanzler ist nicht so ganz dasselbe. Also der Kanzler muss zwar 50%, mehr als 50% und damit eine Mehrheit bekommen. Aber wie ist das dann mit der Regierung? Ist eine gewählte Minderheitsregierung, also von Anfang an, wäre das dann möglich in Deutschland? Also nehmen wir jetzt mal an, es findet sich eine Mehrheit des Parlaments für einen Kanzlerkandidaten, weil sie den einfach als Person total toll finden, auch wenn sie dessen Partei furchtbar finden. Das heißt, der Kanzlerkandidat würde diese Mehrheit bekommen, die Fraktion hat aber keine Mehrheit. Kann er dann gewählt werden und sucht sich einfach sein Kabinett aus?
Ja, ich würde das noch mal ein bisschen tatsächlich aufdröseln. Ne? Also es ist schon richtig, dass man sagen kann, dass in Deutschland der Kanzler, die Kanzlerin eine Mehrheit im Parlament haben muss, also um gewählt zu werden. Das gilt aber ja nur für den allerersten Wahlgang und für die dann folgende Wahlphase. Also beim ersten Wahlgang, da schlägt der Bundespräsident vor und dann muss der vorgeschlagene Kandidat oder die Kandidatin dann die Mehrheit der Abgeordneten des Bundestages finden. Dann ist die Person Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Und das ist das Verfahren, was bisher immer stattgefunden hat. Also immer dieser erste Wahlgang nach dem Grundgesetz. Und ja, da ist es so, dass tatsächlich hier auch die Kanzlermehrheit stehen muss oder auch gestanden hat bisher immer. Und die Kanzlermehrheit, das ist halt die Mehrheit von mindestens 50% der Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Das wären jetzt 316 Personen, die dann zustimmen müssen oder die die Personen wählen müssen. Jetzt ist es aber so, dass das Grundgesetz dann noch weitere Situationen vorsieht, nämlich wenn das nicht passiert, also wenn im ersten Wahlgang keine Mehrheit zustande kommt, dann gibt es weitere Wahlgänge, 2 Wochen lang, und da muss es auch immer eine absolute Mehrheit der Mitglieder des Bundestages sein, die die Person wählt, damit sie dann auch zum Kanzler ernannt werden kann vom Bundespräsidenten. Und wenn nach diesen 2 Wochen das nicht funktioniert hat, dann gibt es einen abschließenden Wahlgang, und dieser abschließende Wahlgang nach diesen 2 Wochen, der hat jetzt quasi auch eine Minderheitsregierung als Option drin. Das sieht dann so aus, dass die Personen antreten für diese Wahl und dann wird geschaut. Und wenn eine Person die absolute Mehrheit der Stimmen bekommt bei dieser abschließenden Wahl, dann wird die Person natürlich auch zum Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ernannt, das ist klar. Aber wenn es so ist, dass keine absolute Mehrheit zustande kommt und nur eine relative Mehrheit, also dass eine Person mehr Stimmen bekommt als andere Personen einzeln genommen, dann ist es so, dass diese Person auch trotzdem zum Kanzler, zur Kanzlerin gewählt oder ernannt werden kann. durch den Bundespräsidenten oder der Bundespräsident hat die Möglichkeit, den Bundestag aufzulösen. Das ist so diese besondere Situation, die es gibt. Und wenn der Bundespräsident dann sagt, nein, ich löse den Bundestag nicht auf, sondern die Person bleibt im Amt, dann wäre das ja faktisch ein Mensch, der Minderheitskanzler wäre und ja, dann keine Mehrheit bei der Wahl gehabt hat, was aber natürlich nicht heißt, dass man im weiteren Verlauf keine Mehrheit finden kann. Dann gibt es noch so eine andere Konstellation, nämlich wenn eine Regierung das Vertrauen im Bundestag verliert und ja trotzdem noch im Amt ist, dann haben wir dann auch eine Minderheitsregierung. Das hatten wir übrigens gerade gehabt, als die Ampel zerbrochen ist. Dann war es so, dass wir jetzt seit der Vertrauensfrage, die dann halt abschlägig beschieden wurde vom Bundestag, dass wir dann eine rot-grüne Minderheitsregierung hatten bis zur ja, eigentlich bis heute, weil das jetzt noch eine geschäftsführende Minderheitsregierung ist, aber es ist jetzt keine Minderheitsregierung mehr, weil der Bundestag ja sich neu konstituiert hat. Also wir hatten da auch eine Phase einer Minderheitsregierung bis zur Neuwahl des Bundestages und das hatten wir übrigens auch schon mal vorher, immer dann, wenn Koalitionen zerbrochen sind, wenn sie nicht glücklich beendet wurden, wenn ein Partner ausgestiegen ist, das war 66 der Fall, 72 und 82, dann hatten wir auf der Bundesebene auch eine Minderheitsregierung. Aber das waren so ja, solche Ausnahmesituationen, die ja auch sehr speziell sind, das war ja keine gewollte Minderheitsregierung, sondern eine Minderheitsregierung by accident, weil einfach die Mehrheit zerbröselt ist und dann gab es halt einfach nur eine Minderheit. Von daher ist es jetzt keine geplante Minderheitsregierung. Es gibt übrigens dann noch kurz ergänzend einen Punkt, wo es auch ja, eine Art Minderheitsregierung geben kann, wenn man die Vertrauensfrage verliert als Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, dann gibt es auf der Grundlage die Möglichkeit eines Gesetzgebungsnotstandes, diesen entsprechend zu verhängen. Und da spielt der Bundespräsident eine entsprechende Rolle. Und dann ist es möglich, für eine befristete Zeit, für 6 Monate hinweg, Gesetze zu verabschieden, obwohl man keine Mehrheit im Bundestag hat. Und das kann man dann über den Bundesrat machen. Das ist aber ein ganz, ganz spezieller Fall. Ist auch mehr gedacht für eine Krisensituation, bisher noch nie genutzt worden. Also von daher etwas, was vielleicht jetzt auch nicht so das Klassische ist. Insgesamt muss man allerdings sagen, das Grundgesetz wirkt so, dass es sehr stark auf die Mehrheit, die parlamentarische Mehrheit setzt und dass wir eine parlamentarisch getragene Regierung haben. Also das Grundgesetz hat von den Regelungen her doch eine Tendenz vielleicht eher zu einer stabilen Mehrheitsregierung. Das wird dann auch so ein bisschen geteilt, vielleicht auch in der politikwissenschaftlichen Forschung. Da gab es über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg, dann doch die Haltung, dass Minderheitsregierungen, Stefani hat es mal so genannt, Schmerzenskinder für die parlamentarischen Systeme sind. Und auch Klaus von Weimar, auch ein berühmter Politikwissenschaftler, war auch sehr skeptisch und hat gemeint, das ist ein Krisenphänomen. Ich glaube, dass man mittlerweile ein bisschen anders denkt, neu denkt in der Hinsicht. Und das hängt natürlich auch mit den aktuellen Entwicklungen zusammen.
Also es gibt schon Situationen, in denen Minderheitsregierungen auch in Deutschland auf der Bundesebene ja zumindest prinzipiell möglich sind und auch vorkommen. Vielleicht, weil Sie gerade so ein bisschen die politikwissenschaftliche Richtung ja eingeschlagen haben, sprechen wir erstmal noch kurz ein bisschen allgemeiner über Minderheitsregierungen. Wie können Minderheitsregierungen denn so grundsätzlich aussehen?
Ja, also ganz generell ist es so, dass man jetzt da verschiedene Typen unterscheiden kann. Arendt Leipart hat das sehr schön auch unterschieden, hat hier die verschiedenen Formen von Minderheitsregierungen oder Cabinets nochmal ja, voneinander getrennt und hat dann eine Typologie eingeführt, die eigentlich sich auch bewährt hat. Er sagt, auf der einen Seite gibt es die Formal Minority Cabinets und dann die Substantive Minority Governments oder Cabinets. Was heißt Formal Minority? Heißt, dass es so wirkt, als wäre es eine Minderheitsregierung. Also die Regierung wird jetzt nicht gestellt von 2 oder 3 Parteien, aber sie wird quasi toleriert, faktisch unterstützt von nur einer Partei. Also eine einzige Partei, die dann mehr oder weniger Teil der Regierung ist, aber nicht offiziell formal, also nicht Teil einer Mehrheitskoalition. Das ist übrigens etwas, was wir auf Landesebene schon mal gesehen haben in Deutschland. Das ist das sogenannte Magdeburger Modell. Da war es so, dass wir eine SPD-geführte Minderheitsregierung hatten in Sachsen-Anhalt, die von 1994 bis 2002 amtierte. Und diese Regierung damals wurde von der PDS, also von der Vorgängerpartei der Partei Die Linke, unterstützt. Also toleriert. Und das ist ja faktisch dann mehr oder weniger auch eine Art von Koalition gewesen. Also eine fast schon Pseudo- Mehrheitsregierung, die dann dort stattgefunden hat und aber nicht formal eingebunden wurde. Also faktisch war es quasi, deswegen sagt der Ström ja auch, dass es eine formale Minderheitsregierung ist, aber faktisch war es eigentlich eine Mehrheitsregierung zusammen mit der PDS. Also das ist so das eine Modell, was es gibt. Und das andere ist dann, das hatten wir so hier in NRW von 2010 bis 2012, eine Form, die man als Substantive Minority Government bezeichnen kann. Also die Regierung hat tatsächlich keine Mehrheit im Parlament, also auch keine Pseudomehrheit, also wo ein Partner, der immer mitstimmt, aber nicht Teil der Regierung ist, sondern man muss immer wieder sich hier wechselnde Mehrheiten, wechselnde Unterstützung, Zustimmung im Parlament organisieren. Und das ist etwas, was wir, wie gesagt, in NRW hatten. Damals wurde das auch so ein bisschen geframed, so als die eine Politik der Einladung, die damals immer von der Landesregierung ausging. Wir haben es zurzeit auch in Sachsen. Da gibt es ja genau auch die Situation, dass es ja keine Minderheitsregierung gibt, die dann über so ein Konsultationsverfahren versucht, andere Parteien zu gewinnen für bestimmte Projekte. Also das sind so die beiden Formen, die beiden Typen. Also entweder eine faktische Mehrheitsregierung, die aber formal eine Minderheitsregierung ist, oder eine Minderheitsregierung, die tatsächlich von Fall zu Fall immer wieder neu Unterstützung suchen muss im Parlament für die Vorhaben, die sie dann doch durchsetzen möchte.
Okay, jetzt ist es aber so, dass es ja beide Formen zumindest auf der Bundesebene noch nie gegeben hat. Warum ist es denn auf Bundesebene so schwierig bzw. gar nicht vorgesehen und was bringen Minderheitsregierungen denn für Probleme mit sich?
Also nicht vorgesehen würde ich nicht ganz sagen, weil es gibt ja diese Option, also diese Notfalloption, dass man dann doch auch eine Minderheitsregierung haben kann. Also es ist nicht so, dass immer wieder neu gewählt werden muss, sondern ab einem gewissen Punkt könnte der Bundespräsident auch sagen, ja, wir lassen diese Minderheitsregierung im Amt, also der Kanzler, die Kanzlerin, die keine Mehrheit im Parlament hat, kann trotzdem weiter regieren. Dann kann der Bundespräsident, und das hatten wir jetzt ja auch gesehen, beispielsweise auch infolge einer Vertrauensfrage ja, auch den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin bitten, weiterhin die Geschäfte, nicht nur die Geschäfte durchzuführen, sondern tatsächlich auch parlamentarisch tätig zu bleiben und in der Regierung tätig zu bleiben. Und das ist schon mal so vorgesehen, aber es ist natürlich eine Situation, die mit viel Unsicherheit und mit fehlender Konsistenz dann verbunden ist. Und deswegen ist das Grundgesetz da vielleicht auch skeptischer vielleicht als andere Verfassungen, die wir kennen. Und deswegen ist hier dann doch ein sehr starker Trend zu einer parlamentarischen Regierung, einer parlamentarischen getragenen Regierung im Grundgesetz zu finden. Das mag auch damit zusammenhängen, dass wir hier ein paar Lehren der Weimarer Republik verarbeitet sehen. Nämlich dort war es ja so, dass die letzten Jahre in Weimar faktisch Minderheitsregierungen waren, die dann über das Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten in der Lage waren, Recht zu setzen. Aber das war natürlich jetzt keine starke parlamentarische Kultur mehr, die am Ende existierte und sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass es dann zu der Folge kam, nämlich dass die Nationalsozialisten dann die Macht ergriffen haben und dass sie eben teilweise auch gegeben wurde von den politischen Akteuren. Also deswegen ist es etwas, was sicherlich auch eine Weimarer Erfahrung oder eine Lehre aus Weimar ist, die wir da sehen können. Und deswegen haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes sehr stark in Richtung eines positiven Parlamentarismus gedacht. Das heißt, man braucht eine absolute Mehrheit der Stimmen, wenn man den Kanzler wählen möchte, die Kanzlerin wählen möchte. Das ist einfach dann so gewollt. Es ist also nicht so wie einem negativen Parlamentarismus, wo man sagt, Hauptsache es ist keine Mehrheit gegen eine Person, sondern es muss eine Mehrheit für eine Person sein. Das haben wir auch übrigens in diesem Modell des konstruktiven Misstrauensvotums. Da ist es so, da muss man eine Mehrheit für jemanden finden. Ein Nachfolger muss gewählt werden, damit ein Kanzler, eine Kanzlerin überhaupt abgesetzt werden kann. Also es muss immer diese Mehrheit geben im Parlament. Und deswegen ist es etwas, was tatsächlich dann auch in so ein bisschen so das Grundgesetz prägt und das Grundgesetz eher minderheitsregierungsskeptisch macht. Aber es gibt die Möglichkeit, also von daher wäre das durchaus eine Option. Letzten Endes ist es natürlich so, eine Minderheitsregierung ist auch immer auf parlamentarische Mehrheiten immer wieder neu angewiesen, muss sie aushandeln. Es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, wir machen Politik oder die Regierung bringt Gesetze ein und weiß, die werden auf jeden Fall verabschiedet, sondern die müssen immer wieder ausgehandelt werden. Das ist deutlich mühsamer. Das kann dazu führen, dass Politik weniger konsistent ist, weil man auf wechselnde Mehrheiten Rücksicht nehmen muss. Das kann durchaus auch eine entsprechende Konsequenz sein. Es stärkt die Opposition im Parlament, das dürfte auch klar sein. Das ist etwas, was die Opposition dann nochmal in eine neue Rolle bringt, nämlich eine Gestaltungsrolle. Damit verliert sie aber auch einen Teil ihrer Oppositionsrolle oder ihrer Funktion. Und ja, natürlich ist dann auch noch ein Punkt, der immer wieder angeführt wird als Kritik oder als Gegenpunkt gegen eine Minderheitsregierung, dass das nach außen hin, also wenn es um die Vertretung der Interessen Deutschlands in der Europäischen Union oder darüber hinaus geht, dann schwierig ist, wenn es sich hier um einen Regierungschef handelt, der nicht die Mehrheit des Parlaments immer hinter sich weiß und diese immer nochmal neu organisieren muss. Und das sind so alles so Punkte, die das Grundgesetz und viele KollegInnen auch skeptisch machen, was ja die Wünschbarkeit von Minderheitsregierungen angeht.
Okay, Sie hatten es schon gerade angesprochen. In Deutschland haben wir einen sogenannten positiven Parlamentarismus. Lass uns doch vielleicht aber auch mal in andere Länder schauen, zum Beispiel in Nordeuropa. Da ist nämlich gar nicht so untypisch, dass es Minderheitsregierungen gibt. Zum Beispiel in Dänemark. Dänemark gilt als das Land mit den meisten Minderheitsregierungen. Da gab es seit dem Zweiten Weltkrieg 32 Regierungen und 28 davon waren Minderheitsregierungen, was ja schon eine beachtliche Zahl ist. Aber auch in Norwegen und Schweden gibt es häufiger Minderheitsregierungen. Und da gibt es auch ein bisschen anderes Verfahren. Zum Beispiel wird vor der Regierungsbildung ein sogenanntes Tolerierungsabkommen geschlossen. Dabei versichert die Opposition der Regierung, dass sie den Gesetzgebungsvorhaben zwar nicht unbedingt zustimmt, aber dennoch toleriert. Und das funktioniert, weil es eben dort nicht diesen positiven Parlamentarismus gibt, also dass man die absolute Mehrheit braucht, sondern einen negativen. Und das heißt, das reicht, wenn nicht die absolute Mehrheit dagegen stimmt. Und genau, zur Not sollte das nicht funktionieren. Also wenn die Opposition zu stark die Regierung unter Druck setzt, ist es halt eben dort auch so, dass die Regierung das Parlament auflösen kann und Neuwahlen herbeiführen kann.
Ja, vielleicht können wir da tatsächlich mal ein bisschen genauer noch drauf eingehen. Minderheitsregierungen haben in diesen Ländern, also gerade in den nordeuropäischen Ländern, wie gesagt, eben eine sehr lange Tradition, aber auch da hat sich das ja bestimmt irgendwie entwickelt. Also Sie haben vorhin ja schon mal so ein bisschen Fahrtabhängigkeit angesprochen, so die Lehren aus Weimar, die wir in Deutschland vielleicht auch mit unseren Einstellungen zu Minderheitsregierungen verarbeiten. Aber ja, wie ist das denn jetzt zum Beispiel in Schweden, wenn wir uns das mal konkreter angucken wollen?
Schweden ist dann natürlich ein Fall, der da besonders immer hervorsticht. Dänemark vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, also die skandinavischen Länder. Das hat teilweise auch etwas mit einer Parteienkultur, Parteiensystemkultur zu tun, die sich da über Jahrzehnte hinweg entwickelt hat. Also auch ein besonderer Parlamentarismus, eine parlamentarische Kultur, das ist ja auch genau das, was wir ja immer so gern als Fahrtabhängigkeit bezeichnen. Eine politische Kultur, die dann stärker auf Verhandlungen ausgelegt ist, so Minderheitsregierung nebenbei, und das ist auch generell, glaube ich, eine Beobachtung, können sie in der Regel nur in eher konsensorientierten Gesellschaften, politischen Kulturen machen, also wo sie eher Verhandlungsstrukturen haben, wo es auch die Bereitschaft der Akteure gibt, aufeinander zuzutreten. Das passt zum Beispiel nicht in ein Westminster-System. Also Westminster-System ist eine klare Konfrontation zwischen Opposition und Regierung. Wenn dann noch das Mehrheitssystem vorherrscht, dann haben sie ohnehin ja nun in der Regel keine kleineren Parteien, die dann noch mitwirken können. Da haben sie diese Konfrontation. Und dann gibt es üblicherweise natürlich nicht die Idee, dass man eine Minderheitsregierung akzeptiert oder dass man diese unterstützt, sondern da gibt es einfach so das klare Mehrheitsmodell. Wenn man so dann stärker in Richtung andere Modelle schaut, also konkordanzdemokratische Modelle, Verhandlungsdemokratien, wie das auch in Schweden der Fall ist oder auch in Skandinavien generell, da ist es so, dass man auch stärker dann genau diese Verhandlungslogik damit einbaut und die Möglichkeit auch, dass man ja aufeinander zugeht und durchaus auch, wenn man nicht Mitglied der Regierung ist, durchaus auch bereit ist, hier diese zu unterstützen, wenn es punktuell sinnvoll ist. Wie gesagt, ist aber auch alles eine Frage der parlamentarischen Kultur. Wir haben in Schweden allerdings jetzt auch durch die Rolle der Schwedendemokraten, also eine rechtspopulistische Partei, dann doch ein bisschen einen Kulturwandel jetzt sehen können. Da gibt es auch durchaus Schwierigkeiten, sobald eine Partei nicht bereit ist, dieses Konkordanzspiel mitzuspielen, also sich dann darauf einzulassen und mehr auf Konfrontation geht, dann hat man eher auch die Tendenz, dass es auch problematisch werden kann, selbst in einem solchen Land wie Schweden oder auch in Dänemark.
Ja, und parlamentarische Praktiken sind ja vor allem dann eben auch Dinge, die ungeschrieben sind, also jetzt nicht in der Geschäftsordnung zum Beispiel festgehalten werden oder in anderen, ja, Rechtstexten. Das heißt, also es klingt so ein bisschen so, als würden diese stabilen Minderheitsregierungen hauptsächlich dann funktionieren, weil es diese ungeschriebenen Gesetze gibt und viel Vertrauen in den guten Willen, wenn man das jetzt mal so doof formulieren möchte. Gibt es da denn zusätzlich auch institutionelle Absicherungen, die wir hier vielleicht nicht haben?
Ja gut, was wir hier nicht haben, und das ist sicherlich ein Punkt, wir haben kein Selbstauflösungsrecht des Parlaments. Das heißt, der Bundestag kann sich nicht selbst auflösen. Auch das ist übrigens vielleicht eine Weimarer Erfahrung, die Idee, dass man nicht über negative Mehrheiten in der Lage ist, das Parlament dann plötzlich dann aufzulösen, sondern dass man halt versucht, hier eine gewisse Stabilität herbeizuführen. Und dafür hat man jetzt auf ein Selbstauflösungsrecht verzichtet. Das ist in den Diskussionen um die Verfassungsreformen immer wieder thematisiert worden, auch problematisiert worden. Vorschläge sind eingebracht worden, aber bislang noch nicht akzeptiert. Und tatsächlich eine Selbstauflösung passiert in Deutschland nur über die gescheiterte Vertrauensfrage. Das ist der Weg zu Neuwahlen, zur Auflösung des Parlamentes. Und selbst das ist natürlich nicht sicher, wenn nämlich der Bundespräsident dann sagt, nein, die Person soll im Amt bleiben und eine Minderheitsregierung leiten.
Jetzt haben wir uns ja bisher schon mal die deutsche Bundesebene angeschaut und auch einen kurzen Blick in die skandinavischen Länder geworfen und auch einmal kurz über die Landesebene gesprochen. Doch lass uns da doch einmal tiefer drauf eingehen. Hier gibt es ja auch relativ aktuell nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen letzten Jahres Minderheitsregierungen. Zum Beispiel in Sachsen regiert die CDU und die SPD als Minderheitsregierung und in Thüringen ist die Situation so, dass es dort weder eine Minderheitsregierung noch eine Mehrheitsregierung gibt. Da haben CDU, SPD und BSW zusammen genau die Hälfte der Sitze. Also in beiden Fällen hat man von Anfang an keine Regierung mit Mehrheit. Kann das denn auch Vorteile haben?
Ja, absolut. Und deswegen macht man es, glaube ich, jetzt auch. Und in Thüringen gibt es ja sowieso schon auch eine längere Erfahrung mit Minderheitsregierung, weil die letzte Regierung unter Bodo Ramelow war ja auch eine Minderheitsregierung, hatte keine Mehrheit gehabt. Und wenn man sich diese Fälle anschaut, Sachsen ist natürlich jetzt gerade ein neuer Fall, Thüringen ist schon ein bisschen länger dabei, aber wenn man auch einen Blick nach NRW wirft oder Sachsen-Anhalt, es gibt so ein paar Vorteile auch von Minderheitsregierungen. Zum einen ist es natürlich so, vielleicht ist es auch ein neuer Trend. Also wir sehen ja, dass es zunehmend schwierig ist, Mehrheiten zu bilden, formale Mehrheiten. Und es könnte sein, dass wir in Zukunft stärker in Richtung Minderheitsregierung auch denken müssen, weil es kompliziert und komplexer wird, Mehrheiten zu formieren. Und jetzt könnte man sagen, okay, dann sind Minderheitsregierungen ja nur second best oder eher ja eine Problemlösungsgeschichte, aber jetzt nicht irgendwas, was man anstreben sollte. Ja, vielleicht stimmt es auch. Aber man sollte auch die Vorteile von Minderheitsregierungen nicht aus dem Blick nehmen und vielmehr genau fokussieren drauf. Und wenn man das macht, dann ist es so, dass Minderheitsregierungen auch durchaus ja einige positive Facetten haben. Ich will mal einfach mal versuchen, so zwei, drei Punkte rauszugreifen. Zum einen ist es die Frage der Rolle des Parlaments. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, vielleicht mal so als Fußnote, hier im Landtag NRW und da erzählten ehemalige Abgeordnete, dass sie diese Zeit der Minderheitsregierung als eine Zeit empfunden haben, in der die parlamentarische Rolle nochmal ganz besonders stark war. Also dass Parlamente hier und hier natürlich auch die Opposition dann plötzlich eine ganz neue Rolle spielen. Man behandelt nicht einfach nur die Gesetzesvorlagen, die von der Regierung reinkommen, mehr oder weniger schematisch und macht vielleicht noch kleine Änderungen und verabschiedet die dann? Nein, also es geht ja darum, dass man immer wieder verhandeln muss, im Parlament verhandeln muss darüber, ob man einer Sache zustimmt oder nicht. Und dann gibt es natürlich auch ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten für Oppositionsparteien. Ein Punkt, der auch noch interessant ist, der Kollege Christian Stecker hat darauf hingewiesen, das finde ich auch absolut nachvollziehbar, ist, dass so in einer solchen Minderheitsregierung sich vielleicht eher logische Mehrheiten bilden als in einer Mehrheitsregierung. In der Mehrheitsregierung können sich kleine Koalitionspartner oft mit ihren Minderheitsinteressen sehr stark durchsetzen, weil sie es reinverhandeln in einen Koalitionsvertrag oder sonst irgendwie es schaffen, ihre Positionen zur Geltung zu bringen. Und das ist in einem in einer Minderheitsregierung so nicht der Fall. Da brauchen Sie tatsächlich immer Mehrheiten, überzeugende Mehrheiten. Sie müssen also wirklich auch andere nicht nur gewinnen, dadurch, dass Sie sagen, okay, Package-Deal-mäßig, du kriegst diese Sachen als Trophäen und ich nehme diese und dann können auch deine Interessen berücksichtigt werden, sondern man muss tatsächlich auch eine Mehrheit organisieren und die Sachen, die verabschiedet werden, müssen dann entsprechend auch mehrheitsfähig sein. Und ja, Parlamente werden gestärkt dadurch und die Parteien natürlich auch, die Oppositionsparteien. Und das ist für diese Parteien vielleicht auch nochmal ein weiterer Punkt, auch ein Gewinn, wenn sie nicht in eine Mehrheitskoalition eingebunden sind, denn dann kann man das eigene Profil nochmal stärker und schärfer herausarbeiten und man ist nicht gezwungen, bei Sachen mitzustimmen, die man nicht trägt, sondern man kann tatsächlich sagen, okay, wir schauen ganz genau Sache für Sache, Vorlage für Vorlage durch, ob sie mit unseren Werten kompatibel ist oder nicht. Und dann würde man es schaffen, auch, dass man keine, ja, auch faulen Kompromisse machen muss, sondern tatsächlich ja immer auch das Profil einer Partei dann beibehalten kann. Also es sind so einige Punkte, die hier mit reinspielen. Und letzten Endes muss man trotzdem nochmal einen Punkt machen, was wir wissen aus der Forschung ist, dass Minderheitsregierungen insgesamt instabiler sind. Also wenn man auf Stabilität setzt und sagt, okay, das ist etwas, was ein Wert an sich ist, dann sind Minderheitsregierungen eher problematisch, denn wir wissen, dass diese eher dazu tendieren, vor Ende einer Wahlperiode aufgelöst zu werden. Und ja, das ist sicherlich ein Punkt, der reinspielt. Ich habe auch zu Beginn ja schon einige Probleme rund um Minderheitsregierungen erwähnt, aber ich will trotzdem nochmal sagen, es gibt durchaus auch Vorteile und man sollte Minderheitsregierungen nicht einfach nur als schlimmstmögliche Variante sehen, sondern auch vielleicht als eine Möglichkeit, in der man gestalten kann. Und wenn wir zukünftig mehr davon sehen, müssen wir sowieso uns darauf einlassen.
Sie haben es jetzt schon angesprochen. Klar, es gibt vor allem Probleme, was die Stabilität angeht. Minderheitsregierungen haben aber eben auch einige Vorteile oder können zumindest diese Vorteile haben. Ja, wenn wir jetzt mal so auf die letzten Bundestagswahlen gucken, dann ist es ja schon so, dass die Mehrheiten nicht mehr so eindeutig sind, wie sie vielleicht früher mal waren. Also wo dann ja eine Koalition aus zwei Parteien schon eine sehr eindeutige Mehrheit hatte. Das ist jetzt nicht mehr unbedingt so. Wir hatten eine schwierige Regierungsbildung schon 2017 und 2021. Jetzt nach der aktuellsten Bundestagswahl war sie, glaube ich, nicht ganz so schwierig und langwierig, wie vielleicht viele erwartet haben. Wir haben jetzt den Koalitionsvertrag, aber ja, auch da waren die Verhandlungen nicht ganz einfach und auch die Mehrheiten einfach nicht so super klar. Vielleicht, ja, einfach mal Ihre persönliche Einschätzung. Halten Sie das für realistisch oder für sinnvoll, dass es für Deutschland auch auf der Bundesebene irgendwie systemische Veränderungen gibt, die Minderheitsregierungen einfacher machen? Also wäre das auch für Deutschland vielleicht eine Option?
Ja, also vielleicht auch Veränderungen, die Minderheitsregierungen wahrscheinlicher machen und vielleicht sogar unumgänglich machen. Das ist dann, glaube ich, dann das der Trend, den wir gerade beobachten können. Wie gesagt, das Grundgesetz schließt ja nicht aus, dass wir eine Minderheitsregierung haben. Also wir haben auch schon die institutionellen Voraussetzungen dafür. Also das wäre denkbar. Wir haben Situationen, Sie haben es ja gerade angesprochen, insbesondere 2017, wo das ja diskutiert wurde nach dem Jamaika-Aus, war ja dann die Frage, wie geht es jetzt weiter, weil die SPD ja sich vorher gegen eine große Koalition ausgesprochen hatte. Letzten Endes wurde es dann doch eine, aber auch da war man schon vor der Situation, ja, dass das entsprechend doch in die Richtung gehen könnte. Ich glaube, was wir sehen werden, ist vor allen Dingen, wenn es ums Institutionelle auch geht, einen besondere Rolle des Bundespräsidenten oder zukünftig auch mal der Bundespräsidentin, hier ja auch mehr Kreativität zu haben und mehr Flexibilität vielleicht auch zu haben, was die Frage der Regierungsbildung angeht, eine stärkere Rolle zu spielen. Denn wir werden öfter wahrscheinlich mal in Situationen kommen, wo Mehrheiten nicht ohne weiteres gebildet werden können. Und dann stellt sich die Frage, was ist jetzt besser, so eine erzwungene Mehrheit aus 3 bis 4 Parteien oder eine Minderheitsregierung, die versucht dann immer wieder ihre Punkte, ihre Anliegen dann im Parlament durchzusetzen, indem sie Mehrheiten organisiert, andere davon überzeugt. Also ich glaube, dass man eher in die Richtung gehen wird, dass es wahrscheinlicher ist. Und wenn man sich dann die Fälle anschaut, und wir haben sie ja schon angesprochen, also die skandinavischen Fälle etc., das ist ja nicht so, dass das völlig, dass das Bananenrepubliken wären. Das sind ja wirklich auch etablierte, ausgewachsene, konsolidierte Demokratien mit einem hohe Niveau an demokratischer Kultur und Institutionalisierung. Also von daher sind das ja dann auch Hinweise darauf, dass das auch kompatibel ist mit einer demokratischen Kultur und mit einer wirklich auch ja, durchaus fortgeschrittenen demokratischen Kultur. Deswegen wäre ich dann nicht mehr so skeptisch, dass das wirklich nur eine die schlimmste mögliche Variante wäre, sondern etwas, was vielleicht zukünftig immer wieder in den Blick genommen werden muss und auch ja, durchaus Vorteile haben kann. Das ist dann, wäre dann so ein bisschen auch ein Systemwandel, den wir dann sehen, also im politischen System, auch im politischen Kulturwandel, der da ja auch entsprechend begleitet werden müsste. Was aber in Deutschland auch immer spannend ist, ist, wenn das auf der Landesebene schon mal vorbereitet ist und dort ausprobiert wurde und gemacht wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das auch auf Bundesebene mal funktionieren wird, denn das sind ja die gleichen Parteien üblicherweise, die auf Landes- und Bundesebene vertreten sind. Und das könnte dann entsprechend auch hier durchaus diese Idee pushen, auch die Bereitschaft pushen, dieses Experiment, was kein Experiment ist, auf Bundesebene mal einzugehen.
Dann bin ich gespannt, ob es zu diesem Systemwandel mal kommen wird und wir auch auf Bundesebene vielleicht bald eine Minderheitsregierung haben könnten. Damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Für Feedback, Themenwünsche und alles Weitere schreibt uns gerne eine E-Mail an politik2@hu.de und ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuhören.
Dankeschön.
Danke auch.